Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da sind wir mit dem Rendezvous-Punkt 12:30, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Historischer Tag in Tripolis. In Libyen liegt die Macht seit heute beim Volk. Das gewählte Parlament tritt erstmals zusammen.
Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben ist tatsächlich so etwas wie Versöhnung. Die haben das bis jetzt gar nicht schlecht hinbekommen.
Libyen nach Gaddafi, ein Gespräch. Dann ECLA. Die Friedensforschungsakademie in Basel trennt sich von ihrem Gründervater Johann Galtung. Wir sagen warum. Wende. In Portugal investieren ist wieder attraktiv. Auch für Kleinanleger. Und um 13 Uhr Faces of America. Statt Tagesgespräch gibt's diese Woche noch das Sittengemälde der USA im Wahljahr. Heute im Fokus Fernsehmoderatorin Maria Elena Salinas, eine der wichtigsten Latina-Stimmen im Land.
Our politicians now not only have the door open for us, but they come and actually knock on our door and ask us to be interviewed.
Wichtige Politiker reißen sich inzwischen darum, von ihr interviewt zu werden. Rendezvous am Mikrofon sind's Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Jonathan Fisch.
Christian Klar, ehemals führender Kopf der deutschen Terrororganisation Rote Armee Fraktion RAF, darf wieder in die Schweiz einreisen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Einreisesperre gegen Klar aufgehoben. Die Bundesanwaltschaft habe Klar nicht vorgängig angehört, als sie die Sperre 1988 verhängte, kritisierten die Richter. Und bei einer erneuten Einreisesperre müssten die heutigen Verhältnisse berücksichtigt werden. Christian Klar war von 1977 bis 1982 an mehreren Morden der RAF in Deutschland und auch an einem Banküberfall mit einem Todesopfer in Zürich beteiligt gewesen. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, kam aber Ende 2008 auf Bewährung frei und hat sich seither nichts zu Schulden kommen lassen. Die World Peace Academy, ein Friedensforschungsinstitut in Basel, beendet die Zusammenarbeit mit dem norwegischen Soziologen und Friedensforscher Johann Galtung. Das berichtet die Basler Zeitung. Galtung unterrichtete an der World Peace Academy. Das Institut ist mit der Universität Basel lose verbunden. Vorgeworfen werden dem 81-jährigen Friedensforscher und Träger des alternativen Nobelpreises unter anderem antisemitische Äußerungen. Die italienische Swisscom-Tochter Fastweb ist über dem Berg, das sagte Swisscom-Chef Carsten Schluter. Der Betriebsgewinn des Mailänder Breitbandanbieters sei im ersten Semester um 1,3% gestiegen auf gut 280 Millionen Franken. In den letzten zwei Jahren waren die Swisscom-Gewinne wegen Fastweb deutlich zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2012 meldet die Swisscom einen Gewinn von knapp 930 Millionen Franken. Das ist ein Rückgang um 3,5% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Umsatz nahm um 1,8% ab und betrug 5,6 Milliarden. Der ehemalige St. Galler SVP-Nationalrat Theophil Pfister ist 70-jährig gestorben. Pfister gehörte dem Nationalrat von 1999 bis 2011 an. Während die schweren Kämpfe um die Kontrolle der syrischen Handelsmetropole Aleppo weitergehen, flüchten immer mehr Personen von Syrien in die benachbarte Türkei. Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu haben in der vergangenen Nacht 2400 Personen die Grenze überquert. Unter ihnen befinden sich zwei Generäle und zwei weitere hochrangige Offiziere. Laut den türkischen Behörden haben bisher 50.000 Personen aus Syrien in der Türkei Zuflucht gefunden. Viele weitere sind nach Libanon und Jordanien geflohen. Bei den Kämpfen um Aleppo sollen Regierungssoldaten mit Panzern in ein von den Rebellen kontrolliertes Quartier vorgedrungen sein. Das meldet ein Kommandant des syrischen Widerstands, der von schweren Gefechten spricht. Das Urteil gegen die drei Frauen der russischen Punkband Pussy Riot wird erst am 17. August bekannt gegeben, das berichten Moskauer Medien. Die Entscheidung des Gerichts war heute erwartet worden. Die drei Frauen hatten in einer Moskauer Kathedrale Parolen gegen Präsident Putin gesungen. Der Staatsanwalt verlangt wegen Rowdytums je 3 Jahre Lagerhaft. In 13 italienischen Städten haben die Behörden Hitzealarm ausgelöst. Von Bologna im Norden bis Reggio Calabria im Süden seien die Bewohner aufgerufen, Vorsichtsmaßnahmen gegen Hitzefolgen zu treffen, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Es werden Temperaturwerte von bis zu 44 Grad erwartet. Vor allem auf Sizilien steht die Feuerwehr nach wie vor pausenlos im Einsatz, um gegen Dutzende Waldbrände anzukämpfen. Auch Griechenland kämpft immer noch mit großer Hitze und zahlreichen Waldbränden. Auf der Halbinsel Peloponnes wurden bei solchen 6 Menschen verletzt. Die Feuerwehr brachte zwar inzwischen einige Waldbrände unter Kontrolle, wie das staatliche Fernsehen berichtet. Die Brandgefahr bleibe aber groß. In der philippinischen Hauptstadt Manila warten noch immer tausende Menschen auf Hilfe. Wegen der verheerenden Überschwemmungen harren sie in ihren Häusern aus oder auf Hausdächern. Laut den Behörden fließt das Wasser in und um Manila zwar langsam ab, doch säßen noch rund 800.000 Menschen fest. Innerhalb von 24 Stunden war dort so viel Regen gefallen wie sonst in 2 Wochen. Die Überschwemmungen forderten mindestens 20 Todesopfer.
Es hat es geschafft. In Libyen regiert seit heute das Volk. Er darf wieder in die Schweiz. Ex-Terrorist Christian Klar darf einreisen, gegen den Willen der Polizei und mit dem Segen des Gerichts. Er darf in Basel nicht mehr dozieren, Johann Galtung, wegen angeblich judenfeindlicher Aussagen. Wir fragen nach bei der Uni und beim Friedensinstitut.
Aber ich gehe davon aus, dass er kein Antisemit ist. Aber ohne Zweifel, das ist absolut sicher, hat er ganz große Verdienste in der Friedenspolitik und auch in der Theorie zur Friedenspolitik.
Dann fragen wir, wie geschickte Schwimmerinnen und Schwimmer sind wir in der Schweiz angesichts der Badeunfälle? Und um 13 Uhr begegnen wir der Star-Moderatorin und wichtigen Stimme der Latinos in unserer Porträtreihe zum Wahljahr in den USA. Dies und mehr nach Börse und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.436 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2013 gehandelt, der Dollar zu 97,22 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz scheint heute meist die Sonne. An den Voralpen und im Osten gibt es einige Wolken. Im Norden erreicht die Temperatur 24 Grad, dazu weht vor allem im Westen eine leichte Brise. Im Süden wird es 29 Grad warm. Am Donnerstag und Freitag geht es meist sonnig weiter. Im Osten und in den Bergen kann es zeitweise dichtere Wolken haben und örtlich auch kurz regnen. Im Norden gibt es mit Brise 25 Grad und im Süden 29 Grad.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der 8.8.2012. Der Tag wird in Libyens Geschichtsbücher eingehen. Der Übergangsrat gibt heute die Macht friedlich ab ans Übergangsparlament. Das sind die Volksvertreterinnen und Volksvertreter, die vor einem Monat gewählt worden sind. Nach mehr als 40 Jahren unumschränkter Herrschaft der Gaddafis kommt die Macht nun also in die Hände des Volkes. In welchem Zustand ist das Land heute, wenn dieser Nationalkongress das Ruder übernimmt? Das fragte ich Sonja Zegri, die Korrespondentin des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung.
Es gibt natürlich wahnsinnig viel zu tun. Die gute Nachricht ist, dass beispielsweise die Ölproduktion, die ja zentral ist für den Haushalt des Landes, fast wieder auf Vorkriegsniveau produziert. Das heißt, Geld ist schon da. Schwieriger wird es allerdings, wenn man sich anschaut, dass auch ausländische Investoren außerhalb des Ölbereichs kommen sollten. Die brauchen natürlich Sicherheit. Und dafür sind einfach auch 1 Jahr nach dem Fall von Tripolis immer noch zu viele Waffen im Umlauf. Es gibt zu viele Milizen, die nicht kontrolliert sind. Und eine nationale Armee entsteht ja erst. Wir haben vor kurzem gesehen, dass das Internationale Rote Kreuz die Büros in Benghazi und Misrata schließt, weil sie dort angegriffen worden sind. Es gibt immer wieder kleine Konflikte, die mit Waffengewalt ausgetragen werden, vor allen Dingen auch im Süden, wo es dann zu Auseinandersetzungen gekommen ist zwischen afrikanischen und arabischen Libyern. Da geht es manchmal einfach nur um politische Ansichten. Wer war für Gaddafi, wer war gegen der Gaddafi? Manchmal geht es um Schmuggelrouten. Aber das sind eben oft Kämpfe, wo eben manche Leute sagen, das ist zwar noch alles sehr vereinzelt, aber wenn es ganz schlimm kommt, könnte das ein Flächenbrand werden. Das ist es allerdings noch nicht. Das muss man auch dazu sagen.
Was sind denn die wichtigsten Aufgaben des Parlaments im Hinblick auf diese Lage im Land?
Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben ist tatsächlich so etwas wie Versöhnung. Die haben das bis jetzt gar nicht schlecht hinbekommen. Der Nationalrat, der jetzt heute ja die Macht übergibt, ist ja viel gescholten worden. Er sei intransparent und man wisse gar nicht, was er so tut. Und man wurde ihm auch Korruption vorgeworfen. Aber sie haben sich eben schon entschieden, so eine Deeskalationsstrategie auch zu fahren. Und das muss weitergehen. Das muss weitergehen. Es muss eine Armee aufgebaut werden. Es müssen überhaupt erstmal staatliche Strukturen aufgebaut werden. Es muss ein Bewusstsein für politische Kultur geschaffen werden in einem Land, das sowas überhaupt nicht kennt, das auch den Sinn von Parteien überhaupt gar nicht über weite Strecken begreift. Also viele Leute begreifen gar nicht, was ist das da eigentlich? Wofür brauchen wir Parteien? Und da ist Libyen anders als alle anderen Länder in der Region und steht wirklich vor sehr, sehr eigenen Herausforderungen.
Schauen wir uns noch kurz das Parlament an, das neue. Wer ist das? Oder anders gefragt, wer sind die großen Gruppierungen darin?
Der Nationalkongress ist sehr zersplittert. Die größte Fraktion, die man darin ausmachen kann, ist die Allianz der nationalen Kräfte des ehemaligen Übergangspremiers Mahmoud Jibril, der ja auch im Westen sehr bekannt ist. Die haben 40 Sitze bekommen. Das ist die Hälfte aller Mandate, die für Parteilisten überhaupt vorgesehen waren. Der Rest geht allerdings, das sind immer noch 120 Mandate, also sehr viel mehr, geht an Unabhängige. Es ist viel darüber geschrieben worden und geredet worden, dass die Muslimbrüder, anders als in Tunesien und in Ägypten, also die Islamisten, nicht viele Listen haben reinbringen können. Es sind allerdings viele unter den Unabhängigen, die einfach auf ihre Popularität gesetzt haben. Insofern, dass ausgerechnet ein so konservatives Land wie Libyen jetzt das Flaggschiff des Liberalismus im Nahen Osten wird, dieser Lesart würde ich mich so nicht anschließen.
Wie groß sind denn die Chancen bei diesen Mehrheitsverhältnissen, dass Libyen auf seinem Weg zur Demokratie schnell weiterkommt? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ich glaube, die Chancen liegen gar nicht so schlecht. Libyen geht einen sehr, sehr eigenen Weg. Es hat trotz aller Spannungen, haben die Menschen bewiesen, dass sie immer wieder auch die Fähigkeit zum Kompromiss besitzen. Libyen ist ein Jahr nach dem Fall von Tripolis, was ja praktisch der Sieg der Rebellen war, es ist nicht Afghanistan geworden, es ist nicht Irak geworden. Natürlich haben sie viele Probleme, auch mit den Islamisten, auch mit Radikalen. Aber das sind Probleme, die andere Länder auch haben. Der Nationalrat soll jetzt Parlamentswahlen vorbereiten, er soll Präsidentschaftswahlen vorbereiten. Und man darf gespannt sein, wie er das macht. Das Einzige, was man erlebt hat in den letzten Monaten, ist, dass man festgestellt hat, Libyen geht da, wie in allem anderen, auch einen ganz eigenen Weg.
Sagt Sonja Zekri, die Korrespondentin des Tagesanzeigers und der Süddeutschen Zeitung. Sie mordeten und legten Bomben als kommunistische, antiimperialistische Stadtguerilla nach südamerikanischem Vorbild, die Terroristinnen und Terroristen der Rote Armee-Fraktion. Von 1970 an verbreiteten die Frauen und Männer Angst und Schrecken in Deutschland. Inzwischen ist die RAF Geschichte. Trotzdem fand das Schweizer Bundesamt für Polizei, die RAF sei auch 2009 noch immer eine Gefahr und verhängte eine Einreisesperre gegen das frühere RAF-Mitglied Christian Klar. Das Bundesverwaltungsgericht reagiert überrascht. Sascha Buchbinder.
Am 19. November 1979 holte der Terror der Rote Armee-Fraktion die Schweiz ein.
Heute Morgen kurz nach den Nachten haben ein paar Gangster die Schweizerische Volksbank an der Bahnhofstrasse in Zürich überfallen. Mit Velo sind Täter darauf ab, Richtung Bahnhof.
Christian Klar und drei weitere RAF-Mitglieder überfielen in Zürich eine Bank. Auf der Flucht kam es zum Feuergefecht im Zürcher Schopwil. Eine Passantin wurde erschossen, eine zweite Frau und ein Polizist wurden schwer verletzt. Jahre später erzählte der Polizist, wie er von Kugeln in Arm und Fuß getroffen wurde, dass er stürzte.
Und habe noch einen Schuss von hinten verwutscht in die Schulter rein und hat gedacht, was bringt das noch? Ich bin ja für den nicht mehr wert, ich bin ja wehrlos.
Gnadenlosigkeit war das Markenzeichen von Christian Klar. Von 1977 bis 1982 war er einer der führenden Köpfe der RAF. Ein Komplize Klars erzählte später, wenn der anfing zu schießen, habe er nicht mehr aufhören können, bis das Magazin leergeschossen war. Im November 1982 erwischte die Polizei Christian Klar. Lebenslänglich wegen 9 Morden und 11 Mordversuchen, lautete das Urteil. Reue? Schuldbewusstsein?
In dem politischen Raum, vor dem Hintergrund von unserem Kampf, sind das keine Begriffe.
Hielt Klar 2001 in einem ARD-Interview fest. Im Dezember 2008 wurde er freigelassen. Auf Bewährung. Das Oberlandesgericht Stuttgart kam zum Schluss, dass Klar nicht mehr gefährlich sei, weil sich die RAF 1998 aufgelöst hatte. Kein früheres RAF-Mitglied wurde mehr rückfällig. Ein halbes Jahr nach seiner Freilassung bekam Christian Klar Post aus der Schweiz. Die Bundespolizei teilte ihm mit, dass eine Einreisesperre gegen ihn verhängt worden war, die noch immer gelte. Für ihn mehr als eine Formsache. Christian Klar stammt aus Freiburg im Breisgau. Das Grenzgebiet ist seine Heimat. Schon als aktiver Terrorist war die Grenze für ihn zum Problem geworden. 1977 schoss er 5-mal auf einen Schweizer Grenzbeamten. Klar reichte umgehend Beschwerde gegen die Einreisesperre ein. Nun bekommt er Recht. Das Bundesverwaltungsgericht zeigt sich befremdet, dass das Bundesamt für Polizei Einreisesperren verhängt, ohne die Betroffenen anzuhören, und das nicht nur im Fall Klar, sondern offenbar systematisch. Das Vorgehen gehöre bestraft, meinen die Richter. Die Einreisesperre wird kurzerhand aufgehoben. Klar darf also in die Schweiz. Dem Bundesamt aber schreibt das Gericht ins Pflichtenheft, für eine neue Verfügung müsste es eine schwere gegenwärtige Gefährdung beweisen, was bei dem 60-Jährigen kaum gelingen dürfte. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Das Bundesamt für Polizei will allerdings nicht Stellung nehmen.
Uhr, Sie hören Rendezvous und wir warten noch auf den Bericht zur Affäre um Friedensforscher Galtung. Darum zuerst zu Portugal. In Lissabon wird gespart, was das Zeug hält, und das Eisern seit 16 Monaten, seit Portugal unter den Finanzrettungsschirm flüchten musste. Und weil die Portugiesen die harten Vorgaben ihrer Gläubiger geradezu vorbildlich erfüllen, gibt's immer wieder Lob aus Brüssel. Damit kehrt auch das Vertrauen in portugiesische Anlagen langsam zurück, zumal sich diese Anlagen als unverhofft attraktiv erweisen, selbst für kleine Anleger. Alexander Gschwind.
Kaufen, wenn die Kanonen donnern, lautete einst die Devise des legendären Börsengurus André Costolani. Die besten Schnäppchen ergeben sich dort, wo niemand mehr hingehe. Als Portugal im Frühling letzten Jahres unter den europäischen Schutzschirm flüchtete, löste dies zunächst, wie in Griechenland, Irland, Spanien und Italien, eine Massenflucht der Anleger aus. Das Land hatte keinen Zugang mehr zu den internationalen Finanzmärkten, hing nur noch am Kredittropf der europäischen Partner, wie des Internationalen Währungsfonds, die in Lissabon seither einen strengen Sparkurs durchsetzen. Im Gegensatz zu den übrigen südeuropäischen Schuldenstaaten mit bemerkenswertem Erfolg, wie lobende Berichte der sogenannten Troika inzwischen mehrfach bestätigten. Zur Sanierung der portugiesischen Finanzen gehörte auch der Abstoß von Staatsbeteiligungen an nationalen Großkonzernen wie der Energieholding EDP, des Öl- und Gasproduzenten Galp oder des Zementherstellers Simpo, bei denen Investoren aus China, Brasilien und Angola einstiegen. Als nächste soll die Fluglinie TAP an die Meistbietenden verscherbelt werden, und auch dafür gibt's reges Interesse aus Übersee. Nicht zufällig wohl plant der brasilianische Flugzeugbauer Embraer eine europäische Niederlassung im südportugiesischen Évora. Portugiesische Anlagen gelten also zumindest außerhalb Europas inzwischen wieder als Geheimtipps mit Gewinnpotenzial, zumal die neuen Investoren mit ihrer Risikofreude ansteckend wirkten und den vermeintlich ausgetrockneten einheimischen Markt als Kapitalquelle wiederentdeckten. Mit hochverzinsten Obligationen sammelten sie seit Jahresbeginn nicht weniger als 1,8 Milliarden Euro bei portugiesischen Kleinanlegern. Der Stromkonzern EDP, immerhin weltweit führender Anbieter von erneuerbaren Energien, bot 6% Bruttozins, ebenso viel der Autobahnbetreiber Prisa und Portugal Telekom. Der Mischkonzern Sonae platzierte über eigene Banken und Supermarktketten 200 Millionen Euro gar zu 7% bei 20.000 Anlegern, was 10.000 Euro pro Einlage entspricht. Solche und noch höhere Zinssätze samt Risikozuschlägen müssten Portugals Staatskasse, Banken und Großkonzerne auch auf den internationalen Finanzmärkten bezahlen, weshalb sie einheimische Anleger im Zweifelsfalle vorziehen und damit gleichzeitig deren Kapital vom weiteren Abfluss ins Ausland abhalten. Dass sich da womöglich eine diskrete Trendwende abzeichnet und das Vertrauen gewissermaßen durch die Hintertür nach Portugal zurückkehrt, scheint sich inzwischen auch bei europäischen Investoren wieder herumzusprechen. Für zwei Testanleihen auf dem freien Kapitalmarkt musste das Land im Juli trotz anhaltender Schutzschirmabhängigkeit tiefere Zinssätze bezahlen als die bloßen Schutzschirmkandidaten Spanien und Italien.
Er gilt als Gründervater der Friedens- und Konfliktforschung, der norwegische Soziologe Johan Galtung, Träger des Alternativen Nobelpreises. 2009 wurde in Basel eine World Peace Academy gegründet, bei welcher der 81-jährige Friedensforscher bis vor kurzem als Gastdozent regelmäßig ein- und ausging. Nun aber kam es zum Bruch zwischen Galtung und der World Peace Academy. Zum Verhängnis wurden dem Star-Friedensforscher ausgerechnet Aussagen, die mit Frieden eher wenig zu tun haben. Aus Basel, Gaudenz Wacker.
Angeblich antisemitische Äußerungen kratzen am Lack des renommierten Friedensforschers. So soll Johan Galtung vor knapp einem Jahr öffentlich eine Verbindung hergestellt haben zwischen dem norwegischen Attentäter Breivik und dem israelischen Geheimdienst. Bei anderer Gelegenheit soll er sich zur Behauptung verstiegen haben, die überwiegende Mehrheit der Medien weltweit sei von jüdischen Firmen kontrolliert. Solche Aussagen wurden von Medien immer wieder kolportiert. Nun haben sie an der World Peace Academy in Basel das Fass zum Überlaufen gebracht. Das Friedensforschungsinstitut will nichts mehr von Galtung wissen. Die World Peace Academy trennt sich vom norwegischen Star-Friedensforscher und lädt ihn nicht mehr als Gastdozenten ein. Die Leitung der Akademie habe sich die Trennung von Galtung nicht leicht gemacht, sagt der Basler Alt-Nationalrat Remo Gysin. Er ist im akademischen Beirat des Friedensinstituts. Aber
für die Akademie ist entscheidend ihre Akzeptanz. Und da kann es vorkommen, dass man sich von jemandem trennen muss, mit dem man eigentlich gut zusammengearbeitet hat, aber der die Akzeptanz der Institution in Frage stellen lässt.
Inhaltlich könne er nicht Stellung nehmen zu Galtungs Äußerungen, sagt Remo Gysin.
Aber ich gehe davon aus, dass er kein Antisemit ist. Aber ohne Zweifel, das ist absolut sicher, hat er ganz große Verdienste in der Friedenspolitik und auch in der Theorie zur Friedenspolitik.
Das Abschlussdiplom der World Peace Academy ist von der Universität Basel zertifiziert. Insofern ist das Friedensforschungsinstitut lose mit der Universität Basel verbunden. Ansonsten sei die World Peace Academy unabhängig von der Uni, sagt Universitätssprecher Matthias Gehring.
Die Universität hat in dem Sinn keine Haltung, dass sie sich auch nicht einmischt in Programme, die so konzipiert werden. Es zeigt sich aber nach diesen Diskussionen um die Äußerungen von Johan Galtung, dass es wahrscheinlich sehr sinnvoll und vernünftig ist, dass man sich jetzt trennt von diesem Dozenten, weil das sicher ein richtiger Schritt ist.
Er könne die Trennung von Galtung verstehen, sagt auch der deutsche Friedensforscher Egbert Jahn. Allerdings legt er Wert auf die Aussage, in Fällen dieser Art würde er anders vorgehen und sich den Angeklagten zur Brust nehmen, ihn also zwingend zur Rede stellen. Galtungs fragliche Äußerungen kommentieren könne er nicht, sagt Friedensforscher Egbert Jahn.
Aber ich weiß, dass Johan Galtung sich in den letzten Jahren immer wieder zu provokanten Verkürzungen von Sachproblemen verleiten lässt, aus Protest gegen Macht- und Gewaltpolitik und selbst durch diese Verkürzung Vorurteile unterstützt und damit das tut, was er eigentlich an sich ablehnt. Das in seiner Sprache wäre, das kulturelle Gewalt auszuüben. Und das halte ich für schädlich. in der Sache wie auch schädlich für die Friedensforschung.
Johann Galtung selber war heute Vormittag nicht zu erreichen. Der 81-jährige Friedensforscher weile in Genf an einer Sitzung mit UNO-Vertretern, hieß es beim Galtung-Institut im deutschen Grenzach bei Basel.
Aus Basel der Bericht von Gaudenz Wacker. Rendezvous, alle Berichte bieten wir auch als Podcast an auf www.rendezvous.drs.ch. Ertrunken in der Aare, ertrunken beim Schlauchbootfahren auf dem Hochrhein, tödliche Unfälle im Wasser machen auch diesen Sommer Schlagzeilen. In diesem Jahr mussten bis jetzt bereits über 20 Menschen ihr Leben lassen. Trotzdem kann man sagen, die Menschen bewegen sich heute viel sicherer im Wasser als noch vor 40 Jahren. Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Der traurige Rekord war 1932. Damals ertranken über 270 Menschen in Schweizer Flüssen und Seen. Und dies bei einer Bevölkerungszahl von 4 Millionen, also halb so viel wie heute. Im Schnitt 200 Badetote jedes Jahr. Die Behörden wollten reagieren und überlegten sich ein Schwimmverbot. Dies rief einen Sportjournalisten auf den Plan. Er gründete 1933 zusammen mit Gleichgesinnten die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG. Dazu deren Mediensprecherin Priska Wolfensberger.
Die SLRG fand damals, das wäre schade, man sollte das Schwimmen nicht verbieten, sondern man sollte das Schwimmen eigentlich sicherer machen. Und deshalb haben die Leute sich dafür eingesetzt, dass man schwimmen lernte, und sie haben sich dafür eingesetzt, dass Rettungsschwimmer ausgebildet wurden.
Mit der Folge, dass immer mehr Menschen schwimmen lernten und im Laufe der Jahre immer weniger ertranken. 1974 waren es letztmals über 100 Menschen. Seit einigen Jahren sterben im Schnitt pro Jahr 40 Personen in Schweizer Gewässern.
Es wurde dann auch irgendwann, das war so etwa in den 60er Jahren, Schulschwimmen eingeführt. Es wurden auch Schwimmbäder gebaut und Hallenbäder.
Und in Schwimm- und Hallenbädern sei Schwimmen viel sicherer als in Seen und Flüssen, ergänzt Priska Wolfensberger. Und dennoch, bei der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft befürchtet man, dass sich die Situation wieder verschlechtern könnte.
Leider, an vielen Orten wurde das Schulschwimmen wieder abgeschafft. Man war sich halt auch nicht mehr so bewusst, wie wichtig das ist, weil es war kein Notstand mehr, die Leute konnten schwimmen.
Es gäbe aber auch andere Gründe, warum in einigen Schulen das Schwimmen wieder vom Stundenplan verschwunden ist.
Liegt auch daran, dass zum Teil Hallenbäder geschlossen werden aus finanziellen Gründen. Und gerade so in ländlichen Gegenden oder gegen die Bergregionen wird es dann schwierig, so ein Schulschwimmen zu organisieren. Also das ist alles zeitlicher und finanzieller Aufwand und deshalb wird dann oft auch darauf verzichtet.
Zudem hätten viele Lehrkräfte Angst, vor dem Richter zu landen, falls es doch mal einen Badeunfall geben sollte. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft appelliert an die Schulbehörden, am Schwimmunterricht trotz allem festzuhalten. Priska Wolfensberger.
Es ist wichtig, dass man in der Schweiz schwimmen kann. Es hat sehr viele Seen und Flüsse. Und es wäre verheerend, wenn wir da wieder einen Gegentrend hätten.
Genauso wie die Melodie der Glocken von Big Ben sind die roten Doppelstöckerbusse ein Symbol für London. In einem solchen Doppelstöckerbus fährt während der Olympischen Spiele Martin Aliot für uns mit. Und heute fällt ihm etwas Glänzendes auf in seinen Beobachtungen vom Oberdeck.
Die Briten sammeln dieser Tage Goldmedaillen mit kleptomanischem Eifer und sind selbst am meisten über diesen Segen erstaunt. Die Prototypen der Medaillen werden derzeit im British Museum ausgestellt, diesem Hort der menschlichen Kreativität, Prunksucht und Raffgier. Es handelt sich allerdings nicht um Sternstunden der Goldschmiedekunst. Die Plaketten erinnern eher an Schocktaler. Währenddessen im British Museum etwas weitergeht, kann nach Entrichtung einer saftigen Prämie in der gegenwärtigen Shakespeare-Ausstellung sehen, wie man wirklich Medaillen macht. Der englische König Heinrich VIII. Zum Beispiel ließ 1545 eine höchst kunstvolle Goldmedaille prägen, in der er seinen alleinigen Führungsanspruch über die Kirche, die sogenannte Supremacy, in lateinischen, griechischen und hebräischen Umschriften bekräftigte. Bekannterweise rechtfertigte er die Verdrängung des Papstes mit jüdischen Rechtsnormen aus der Tora. Einer von Heinrichs Nachfolgern, Jakob I. Stuart, prägte 1605 einen Angel, eine Goldmünze mit einem Loch, damit man sie mit einer Schnur um den Hals tragen konnte, wie eine Goldmedaille. Diese Amulette schenkte er periodisch Aussätzigen, die er zuvor mit Handauflegen geheilt hatte. Dadurch bewies Jakob die Rechtmäßigkeit seines Thronanspruchs, was für den ersten Schotten auf dem englischen Thron eine besondere Bedeutung hatte. Die angeblich heilende Wirkung von möglichst vielen Goldmedaillen wird ja bis heute von gewissen Nationen verfochten.
Martin Alliot. Und vom Oberdeck des roten Londoner Busses wechseln wir gleich ins Fernsehstudio in Miami zur bekanntesten Nachrichtenmoderatorin im spanischsprachigen Teil der USA. Noch diese Woche porträtieren wir US-Amerikanerinnen und Amerikaner, weil die Vereinigten Staaten im Wahljahr stehen. Nächste Woche um 1 gibt es dann wieder das Tagesgespräch. Nun weiter zu den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Jonathan Fisch.
Der deutsche Christian Klar, ehemaliges Mitglied der Terrororganisation Rote Armee Fraktion, darf wieder in die Schweiz einreisen. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine entsprechende Einreisesperre aufgehoben. Der norwegische Soziologe Johan Galtung darf nicht mehr am Basler Friedensforschungsinstitut World Peace Academy unterrichten. Dem 81-jährigen Friedensforscher werden unter anderem antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Die italienischen Behörden schlagen wegen der Hitze Alarm. Sie warnen im ganzen Land vor Temperaturen bis zu 44 Grad. Auf Sizilien steht die Feuerwehr pausenlos im Einsatz, um gegen Waldbrände anzukämpfen. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Arisdorf-Tunnel und der Verzweigung Hagnau stockender Verkehr nach einem Unfall. Die Unfallstelle wurde geräumt. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 2 Kilometer Stau.
Keine Bevölkerungsgruppe wächst in den USA schneller als die Spanisch sprechende. Bereits heute ist jeder sechste US-Amerikaner ein Latino, jede sechste US-Amerikanerin eine Latina. Tendenz steigend. Die Latinos gewinnen an Einfluss und Bedeutung im Alltag und besonders im Wahlkampf. Sie könnten entscheiden, wer die nächsten 4 Jahre im Weißen Haus wohnen wird. Eine wichtige Stimme innerhalb dieser Gesellschaftsgruppe ist Maria Elena Salinas. Sie ist die bekannteste Nachrichtenmoderatorin im spanischsprachigen Teil der US-Bevölkerung. Unser Korrespondent Beat Soltermann hat Maria Elena Salinas in einem Vorort von Miami in Florida getroffen. Von dort kommt die Tagesschau des Fernsehsenders Univision.
Maria Elena Salinas gehört zur Familie, in den spanischsprachigen Haushalten auf jeden Fall. Dort kommt sie jeden Tag punkt 18.30 Uhr zu Besuch mit den Noticiero Univision, der Tagesschau des großen Senders Univision. Sie geht im Studio langsam einer Wand entlang, auf der Filmsequenzen aus den Beiträgen eingespielt werden, die sie ankündigt und über die sie und ihr Moderationskollege Jorge Ramos in den nächsten 30 Minuten berichten werden. Seit 1988 machen die beiden das, in der schnellen TV-Welt eine halbe Ewigkeit.
Este es su noticiero Univision con Jorge Ramos y María Elena Salinas.
Rückblende. Es ist Mittag in einem Vorort von Miami. Hier produziert Univision ihre Sendungen, darunter auch jene mit Maria Elena Salinas. Die Moderatorin ist bereits geschminkt und trägt das dunkelblaue Kleid, mit dem sie am Abend in der Sendung zu sehen sein wird. Ihr Programm berichte über alle Themen, über die andere News-Sendungen ebenfalls berichteten, erklärt sie, als wir in einer Sitzecke im Redaktionsraum Platz nehmen.
We cover the world, we cover politics, we cover national, natural disasters. The same thing that every journalist in the world covers. But we usually give a Hispanic focus.
Es gäbe allerdings einen wichtigen Unterschied. Noticiero würde die Geschichten aus einem hispanischen Blickwinkel betrachten.
One example I can give you is unemployment numbers come out. We want to know what the unemployment numbers are for Hispanics that are usually higher.
Zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen. Da würde Ihre Sendung genau hinschauen, wie hoch die Arbeitslosigkeit in der spanisch sprechenden US-Bevölkerung sei. Die sei in der Regel nämlich höher als im Durchschnitt. Oder Ereignisse in Lateinamerika. die würden von den englischsprachigen Sendern eher stiefmütterlich behandelt.
I think maybe you will see a very minor mention of Latin America if there are American interests there.
Die Sendung ist ein Erfolg. Millionen spanisch sprechender Menschen in den USA und in 18 Ländern Lateinamerikas schalten ein. In einigen Märkten, wie Los Angeles oder Miami, schlägt die Sendung mit ihren Einschaltquoten sogar regelmäßig die englischsprachige Konkurrenz von ABC, CBS und NBC. Dass das Bedürfnis nach einer spanischsprachigen Tagesschau bald verschwinden wird, glaubt Salinas nicht.
It's true that Latinos are assimilating, but assimilation for Latinos does not mean leaving behind their language and their culture.
Die Latinos in den USA würden sich zwar assimilieren, aber dadurch würden sie, anders als die Einwanderer aus Europa, die sich von ihrer alten Heimat lösen wollten, ihre Sprache und Kultur nicht einfach aufgeben.
For Latinos it's different, you know, they are part of a continent. America is a continent, even though we refer to America as the US.
Die Latinos seien in einer besonderen Situation. Sie seien alle Teil eines Kontinents, auch wenn man unter Amerika oft bloß die USA verstehe. Maria Elena Salinas sagt, die englischsprachigen Politikerinnen und Politiker hätten am Anfang eher Mühe mit Noticiero gehabt. Interviewanfragen seien oft unbeantwortet geblieben, bis sie realisiert hätten, wie zentral die TV-Sendung sei, um der immer wichtigeren spanisch sprechenden Wählerschaft ihre Botschaft zu vermitteln. Heute, sagt Salinas, klopften sie sogar von sich aus an, um ein Interview zu geben.
Our politicians now not only have the door open for us, but they come and actually knock on our door and ask us to be interviewed.
So war es auch mit Präsident Barack Obama, den Salinas kürzlich für die Sendung interviewte. Sie habe ihn zur Immigrationspolitik befragt, erzählt sie. Er hatte 2008 versprochen, das Einwanderungsgesetz zu reformieren. Das ist nicht geschehen. Stattdessen sind in seiner Präsidentschaft so viele Hispanics ausgeschafft worden, wie in keiner zuvor.
You know, we gave President Obama an opportunity to respond to those questions. And he said, well, I have to apply the law.
Obama habe gesagt, er müsse das Gesetz anwenden. Auf das Interview habe sie zum ersten Mal keine Reaktionen erhalten.
I looked at my Twitter and there were no responses. So I had to ask, what did you think of the interview? And what I got is liar, it's not true. It's just blah blah blah. He didn't keep his promise.
Sie habe auf Twitter nachgefragt und die Antworten, die sie bekommen habe, seien gewesen: Obama lüge, das sei alles nicht wahr, das sei bla bla bla, Obama habe seine Versprechen gebrochen. Eine Mehrheit der Latinos sei immer noch für Obama, aber sie sei nicht mehr so begeistert wie vor 4 Jahren, glaubt Maria Elena Salinas. Viele könnten am Wahltag deshalb einfach zu Hause bleiben.
Okay, 9 News, here we go. Stand by in 5, 4, 3, 2, 1, roll up and fit up.
Este es un breve informativo de Noticiero Univision.
Buenas tardes, investigan el asesinato en Veracruz de una periodista mexicana.
16 Uhr. Im Kontrollraum des Senders Univision sitzen rund 10 Personen an Mischpulten mit vielen Hebeln und farbigen Knöpfen. Via Bildschirm sieht man auch Salinas in einem kleinen Studio.
Roll 26, wipe.
Sie muss eine Vorschau produzieren auf die Tagesschau am Abend. Ein Hinweis auf die wichtigsten Beiträge. Sie liest ihren Text fehlerfrei, tritt souverän auf. Die Aufnahme ist schon im ersten Anlauf im Kasten.
3, 2, 1.
Einige Minuten später treffe ich Maria Elena Salinas auf der Redaktion wieder. Sie ist umringt von einigen Redaktoren. Alle schauen sie auf eine Programmzeitschrift, die jemand mitgebracht hat. Auf der Titelseite Maria Elena Salinas und Jorge Ramos. Die Zeitschrift sei 20 Jahre alt, sagt Salinas. Unglaublich, Jorge noch ohne graue Haare.
Jorge had no gray hairs, now he has no brown hairs.
Das Büro von Salinas ist schlicht eingerichtet. Keine Zeichnungen, keine Fotos, keine Auszeichnungen, obwohl sie davon eine ganze Menge hat. Den Edward R. Murrow Award zum Beispiel, den prestigeträchtigen Peabody-Preis, ein Emmy fürs Lebenswerk kommt im Herbst noch dazu. Obwohl die 58-Jährige noch gar nicht an Pensionierung denkt. Sie liebe ihren Job, sagt sie, als sie am Schreibtisch Platz nimmt. Ein Traumjob sei es, von dem sie als Mädchen allerdings noch nicht geträumt habe.
Growing up as a young girl, I never dreamed of doing this work. In fact, I studied marketing.
Sie habe ursprünglich Marketing und Werbung studiert. Klar sei für sie aber immer gewesen, dass sie sich beruflich für die Anliegen der Latinos einsetzen wollte. Ihre Eltern sind aus Mexiko in die USA eingewandert. Als sie dann die Chance bekam, ins Fernsehgeschäft einzusteigen, zuerst bei einer Lokalstation in Los Angeles, später bei Univision, da sei ihr Job zur Obsession geworden.
And then it became an obsession, and not only because of journalism per se, but journalism in Spanish, which in this country is different than working in English here in this country, because our audience.
Spanischsprachiger Journalismus in den USA sei anders als der englischsprachige. Sie habe nicht bloß die Aufgabe, über die aktuellen Ereignisse zu informieren, sie mache auch Sozialarbeit. Sie vermittle jene Informationen, die für ihr Publikum, das mehrheitlich aus Immigranten besteht, wichtig sei. Und sie setze sich auch seit Jahren für die Emanzipation der Latinos ein, damit diese dieselben Rechte und Möglichkeiten in der US-Gesellschaft erhielten wie alle übrigen Amerikaner. Das sei sie auch emotional involviert, weil ihre Tätigkeit über die reine Berichterstattung hinausgehe.
And I think that's when you start to get a little bit emotionally involved in your job and it goes beyond reporting.
Weil sie das Bedürfnis habe, der Latino-Gemeinschaft zu helfen, engagiere sie sich als bekanntes Fernsehgesicht bei verschiedenen Organisationen oder halte Reden über Bildung, Gesundheit und Wählerregistrierung.
It's not a requirement for my job, but it does, you know, give me a certain satisfaction to know that you can make a difference. I think that's something that you learn early on and somewhere in your life. It just that social conscience is instilled in you, and it's very difficult to get away from it.
Das sei keine Voraussetzung für ihren Job, betont sie. Sie mache das alles aus Überzeugung, denn das gebe ihr eine große Befriedigung. Salinas versteht sich als Vorbild für jüngere Latinas.
You sometimes do see women co-anchoring with men, but it's usually a much younger woman than the man and usually a woman who takes on a lesser role than her male counterpart.
Man sehe in Lateinamerika durchaus Nachrichtenmoderatorinnen, aber die seien meistens für die leichteren Stories zuständig. Bei Noticiero seien sie und ihr männlicher Co-Moderator aber gleichberechtigt.
But here I think what makes it different is that my co-anchor and I have an equal position. And I've worked for many years to make sure that that happens. It
doesn't Dafür habe sie jahrelang gearbeitet. Das sei wichtig, denn der Machismo sei in der lateinamerikanischen Gesellschaft noch weit verbreitet. Und manchmal müsse sie auch heute noch ihre Chefs daran erinnern, dass sie genauso gut den Präsidenten interviewen oder über einen Krieg berichten könne wie Jorge Ramos. Denn sie habe beides schon getan.
Every once in a while I have to remind people, hey, you know, I can go out and interview a president just like he can. I can go out and cover a war just like he can. And I have done that.
Noch geht es fast 2 Stunden bis zum Sendestart. Maria Elena Salinas schaut diskret auf die Uhr. Es ist Zeit, sie jetzt in Ruhe arbeiten zu lassen. Und genau das macht sie auch. Denn Punkt 18.30 Uhr geht es los.
Este es su Noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, representa una.
Wie jeden Abend mit Noticiero Univisión, der meistgesehenen spanischsprachigen Tagesschau der USA.
Unser Korrespondent Beat Soltermann hat Maria Elena Salinas in einem Vorort von Miami getroffen, eben dort, wo die spanische Version der US-Tagesschau herkommt. Morgen begegnen wir hier Sue Conley, einer Käserin in Kalifornien, und alle Gesichter, alle Faces of America, auch das von Maria Elena Salinas, finden Sie in Bild und Ton auf unserer Homepage www.rendezvous.drs.ch. Wir sind morgen um 12:30 wieder für Sie da. Bis dahin gibt's alle Berichte und Gespräche rund um die Uhr im Internet zum Nachhören und auch als Podcast. Verantwortlich für diese Sendung ist Thomas Müller. Für die Nachrichten ein anderer Thomas, Thomas Fuchs. Mein Name, Ivana Pribakovic.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.